Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Herzlich willkommen. In Italien wechselt die Regierung, aber der Ministerpräsident bleibt. Der parteilose Giuseppe Conte will anstelle der Koalition aus rechtsgerichteter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung nun ein Bündnis aus Fünf-Sternen und sozialdemokratischer PD anführen. Die Überschrift dafür setzte er heute selbst.
Eine Politik für ein Land, das fest in seiner Agenda umweltverträglichen Wohlstand verankert hat. Ein Land, das Ungleichheiten jeder Art bekämpft, soziale Ungleichheiten, Ungleichheiten zwischen den Regionen und den Geschlechtern.
Mehr zur Richtung des neuen Bündnisses gleich aus Rom. Außerdem Ärger in Westminster. Der Vorstoß von Premierminister Johnson, das Parlament weniger tagen zu lassen, sorgt weiter für Gegenwind. In Helsinki beraten die EU-Verteidigungs- und Außenminister auch über die beginnende US-Militärmission in der Straße von Hormuz. Und in der Reihe Hintergrund, ab 18.40 Uhr, blicken wir voraus auf die am Wochenende anstehende Landtagswahl in Brandenburg. In Italien sind Neuwahlen wohl abgewendet. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung will weiter regieren. Nun aber mit den Sozialdemokraten. Die Börsen reagierten erleichtert. Sie hoffen, dass das hochverschuldete Italien nun wieder eher einem Sparkurs folgt. Auch Bundesfinanzminister Scholz sagte, er freue sich nun auf eine stabile und progressive Regierung. Doch wie weit die Geschlossenheit in der neuen Koalition trägt, ist noch offen. Nina Armin.
Nachdem Ministerpräsident Giuseppe Conte am Vormittag von Italiens Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hat, drückt der parteilose Jurist aufs Tempo. In den kommenden Tagen werde er seine Ministerliste vorlegen, kündigte der 55-Jährige selbstbewusst an. Bis in den Abend hinein trifft sich Conte mit den Parteien. Italien habe keine Zeit zu verlieren. Sein Ziel sei es, die aktuelle Krise in eine Chance zu verwandeln. Ich will gleich klarstellen, es wird keine Anti-Regierung sein, sondern eine Pro-Regierung. Für das Wohl der Bürger, für die Erneuerung des Landes, für die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, für eine gerechtere, solidarischere und sozialere Nation. Conte bekannte sich in seiner kurzen Rede ausdrücklich zur Europäischen Union. Als eine der wichtigsten Aufgaben nannte er, den kommenden Haushalt auf solide Beine zu stellen und somit die drohende Mehrwertsteuererhöhung für Italien abzuwenden. Um das alles in kurzer Zeit zu schaffen, heißt es, alle müssen an einem Strang ziehen. Keine leichte Aufgabe, die der Ministerpräsident sich vorgenommen hat. Denn die beiden neuen Regierungspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Demokratische Partei, waren vorher politische Gegner, haben sich lange Zeit erbittert bekämpft. Auffällig war, dass Conte in seiner kurzen Rede ein großes Streitthema der beiden Parteien wegließ. Wie geht das Land künftig mit Migranten und Flüchtlingen um, die über das Mittelmeer kommen? Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio machte schon vor ein paar Tagen deutlich, die zusammen mit der Lega beschlossenen Gesetze für mehr Sicherheit an Italiens Grenzen werde er nicht rückgängig machen. Dabei geht es unter anderem um hohe Strafen für Organisationen, die in Seenot geratene Menschen ohne offizielle Erlaubnis nach Italien bringen. Genau diese von Ex-Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini vorangetriebenen Gesetze lehnen die Demokraten aber ab. Ein weiterer Disput könnte es über den Posten des Vizepremiers geben. Fünf-Sterne-Chef Di Maio soll mit dem Amt liebäugeln. Da die Partei aber schon ihren Wunschkandidaten Conte bei den Sozialdemokraten durchsetzen konnte, könnten die Demokraten auf einen Vize aus ihrer Partei beharren. Ebenfalls abzuwarten bleibt, wie die Basis der Fünf-Sterne die Ausrichtung der neuen Koalition bewertet. Sie sollen über eine Online-Plattform letztendlich darüber abstimmen. Auch das könnte eine Hürde für die neue Regierung werden. Lega-Chef Matteo Salvini hat sich in der Zwischenzeit von seinen Anhängern verabschiedet. Für ihn bliebe zunächst nur die Oppositionsbank, zumindest erstmal. Die neue Koalition aus Fünf-Sterne und Sozialdemokraten bezeichnete er als von Brüssel, also der EU, eingefädelt. Ohne Zukunftsaussichten. Ich bin nicht dafür geboren, ein unterdrücktes Volk anzuführen, das den Befehlen von jemandem untersteht. Italien hat das nicht verdient. Ihr könnt versuchen zu überleben. Ein Jahr, zwei Jahre, wir rüsten uns. Dies ist kein Addio, es ist ein Wiedersehen. Auf sehr bald. Kampflos aufgeben will der Lega-Chef aber nicht. Für Mitte Oktober hat er seine Anhänger zu einer Demonstration in Rom aufgerufen.
Nina Amin aus Rom. Bundeskanzlerin Merkel sagte heute auf eine entsprechende Frage, sie habe keinen neuen Sachstand zur Brexit-Entwicklung. Aber, so Merkel, sie sei sicher, dass dort gearbeitet werde. Derzeit können Beobachter allerdings den Eindruck gewinnen, die britische Regierung arbeite vor allem daran, die Machtstellung gegenüber dem britischen Unterhaus zu verbessern. Denn seitdem Premierminister Johnson gestern ankündigte, dem Parlament Sitzungstage zu streichen, bekommt er heftigen Gegenwind, auch aus den eigenen Reihen. Zum Beispiel trat die wichtigste schottische Tory-Politikerin zurück. Imke Köhler hat mehr.
So viel Drama in der Sitzungspause hat es selten gegeben. Heute ein Paukenschlag, als die Vorsitzende der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, zurückgetreten ist.
You all know and I have never sought to hide the conflict that I have felt over Brexit.
Wie Sie alle wissen, habe ich nie versucht, den Konflikt zu verheimlichen, den ich beim Brexit empfinde. Trotz des Konflikts habe ich versucht, einen Kurs für unsere Partei zu finden, der das Ergebnis des EU-Referendums anerkennt und der die Chancen für schottische Unternehmen und Sektoren nutzt und Risiken reduziert.
For key Scottish businesses and sectors.
Dass Davidson keine Unterstützerin von Boris Johnson ist und den No-Deal-Brexit rundheraus ablehnt, ist allgemein bekannt. Ihren Rücktritt begründete sie aber eher mit der Geburt ihres Sohnes. Das Familienleben habe nun Priorität. Unter Davidsons Führung sind die Konservativen in Schottland stark geworden. Im Unterhaus, wo die schottischen Tories einst nur einen Sitz hatten, sind sie nun mit 13 Abgeordneten vertreten. Insofern dürfte die Tories Davidsons Abgang schmerzen. Zurückgetreten ist heute auch Lord David Young, der bisherige Fraktionsgeschäftsführer im Oberhaus. Im Gegensatz zu Davidson legte er sein Amt aber dezidiert unter dem Hinweis nieder, dass er mit der Beurlaubung des Parlaments nicht einverstanden sei. Mit dieser Zwangspause beschäftigen sich inzwischen auch schon die Gerichte. Gina Miller, eine in Großbritannien namhafte Anti-Brexit-Aktivistin, hat eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung beantragt. In der BBC begründete sie das mit den Worten:
The grounds are quite simply that legitimate powers that sit with the Prime Minister are being used in an illegal manner.
Die rechtlichen Befugnisse, die der Premier hat, würden hier unrechtmäßig genutzt, sagt Miller. Denn die Absicht der Parlamentsschließung für 5 Wochen sei, die Arbeit des Parlaments zu behindern und ihm die Möglichkeit zu entziehen, ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit zu verabschieden.
So it's about limiting the voice of Parliament. And as a representative democracy, our view is that that is illegal.
Hier werde das Mitspracherecht des Parlaments beschnitten und das sei in einer repräsentativen Demokratie illegal, sagt Miller. Vor dem obersten Gericht in Edinburgh hat es heute bereits eine Anhörung gegeben. 75 Abgeordnete der schottischen Nationalpartei und der Liberaldemokraten versuchen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, bis geklärt ist, ob die Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist. Die Regierung bleibt trotz der massiven Kritik dabei, dass es sich um einen normalen Vorgang handele. Das Parlament werde, wie üblich, vor der Queen's Speech beurlaubt und die sei es, um die es wirklich gehe, wie Kabinettsmitglied Michael Gove betont.
Der Premier setzt eine neue Queen's Speech an. Diese neue Queen's Speech wird die Prioritäten aufzeigen, die wir als Regierung haben und die auch das Land hat. Wir brauchen eine neue Gesetzgebung, um das Gesundheitswesen zu verbessern. Wir müssen mehr beim Thema Lebenshaltungskosten tun und wir brauchen neue Gesetze, um Verbrechen stärker zu bekämpfen. Das wird die Queen's Speech möglich machen. Das ist das, was der Premier macht.
Imke Köhler. Gestern hatte US-Verteidigungsminister Esper erklärt, dass die USA ihre lang geplante Militärmission gestartet hätten, um Handelsschiffe in der Straße von Hormuz vor der Küste Irans zu schützen. Nach US-Angaben beteiligen sich daran Australien, Bahrain und EU-Mitglied Großbritannien. Die übrigen EU-Staaten bleiben allerdings skeptisch, so ein Ergebnis des Außen- und Verteidigungsministertreffens in Helsinki. Alles rund um das Thema Iran dort hat Bettina Klein.
Die Ereignisse rund um den G7-Gipfel in Biarritz haben offenkundig einiges verändert. Die Initiative von Emmanuel Macron für einen Besuch des iranischen Außenministers dort und für neue Gespräche, die angedeutete Dialogbereitschaft auch von Donald Trump, sie werden als positive Zeichen gewertet, so vage die Signale auch sein mögen.
I think it's too early to say what will be the results, but I think it's very important that these initiatives exist and I want to thank President Macron for his activity on this issue.
Es ist zu früh zu sagen, was daraus wird, meinte etwa der finnische Außenminister Kaikkonen heute für die derzeitige EU-Ratspräsidentschaft, aber diese Initiative sei sehr wichtig und er danke Präsident Macron dafür. Ähnlich auch der deutsche Außenminister Heiko Maas.
Wir begrüßen das, was auf dem G7-Gipfel in Biarritz als Ergebnis festgehalten worden ist, nämlich dass es mehr Dialogbereitschaft auf den Seiten der Vereinigten Staaten gegeben hat. Es geht darum, das jetzt zu operationalisieren und dafür zu sorgen, dass jeder einen Beitrag leistet, auch der Iran, der zur Deeskalation in der Region führt.
Deutschland hatte eine Beteiligung an der Operation Sentinel abgelehnt, mit der Begründung, man wolle sich nicht an der Strategie des maximalen Drucks der USA auf den Iran beteiligen. Heiko Maas hatte stattdessen eine EU-Beobachtermission für den Persischen Golf ins Spiel gebracht. Doch auch diese Idee müsse man nun vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen sehen, so der deutsche Außenminister heute in Helsinki.
Wir werden das auch bewerten müssen im Lichte der Ergebnisse des G7-Treffens in Biarritz. Alles, was zur Deeskalation beitragen kann, ist jetzt hilfreich.
Im Klartext, auch eine solche Beobachtermission könnte in der Öffentlichkeit derzeit als falsches Signal verstanden werden. Sowohl an den Iran als auch an das Weiße Haus. Angesichts vorsichtiger Zeichen für eine mögliche Entspannung. Zumal beide Regierungen auch innenpolitisch unter Rechtfertigungsdruck stehen. Wer sich an einer solchen EU-Mission beteiligen könnte, ist ohnehin offen. Mehrere Staaten sprachen sich zwar grundsätzlich dafür aus, verweisen aber auch auf die rechtlichen und politischen Fragen, die vor einem solchen Mandat noch zu klären sind. Wie auch immer, die bestehende Atomvereinbarung mit dem Iran soll aus Sicht der EU weiter erhalten bleiben. Sollte es gelingen, ein besseres Abkommen auszuhandeln, wird die EU natürlich nicht im Wege stehen. So konnte man die Außenbeauftragte heute interpretieren, die maßgeblich für die heutige Atomvereinbarung verantwortlich war.
If on the basis of that further work can be done, on the basis of mutual understanding and respect, in a cooperative manner, we will always be there to accompany and support this approach.
Wenn da mehr gemacht werden kann, auf der Basis des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit, dann, so versicherte Federica Mogherini, werden wir dabei mitgehen und es unterstützen. Eine sehr unmissverständliche Aussage kam von Heiko Maas heute zum Thema hybride Bedrohung. Die Außen- und Verteidigungsminister sprachen beim Mittagessen gemeinsam darüber. Mit einem Wort, Europa ist bei weitem noch nicht da, wo es sein sollte. Die Bedrohung erfolgt auf vielerlei Wegen und ist oft schwer zuzuordnen. Cyberattacken, gezielte Desinformation oder auch Angriffe mit chemischen Substanzen, wie seinerzeit im britischen Salisbury, sie sind nur einige der Angriffsformen, gegen die Europa sich zur Wehr setzen muss. Die Kooperation mit der NATO gilt dabei bereits als zentral, aber auch die EU-Staaten untereinander brauchen mehr Koordination und Abstimmung, zumal vieles nationaler Hoheit unterliegt.
Bettina Klein aus Helsinki, wir wechseln ins Inland. Landwirtschaftsministerin Klöckner von der CDU hatte zum Zustand des Waldes in Deutschland heute verschiedene Vertreter um einen Tisch versammelt. Waldbesitzer, Naturschützer, Jäger bis hin zu Vertretern der Holzwirtschaft. Sie alle zeigen sich von den Schädigungen in deutschen Wäldern durch Dürre, Brände und Holzkäfer alarmiert. Stefan Detjen.
Es ist ein Krisentreffen in dramatischer Lage. Im zweiten Dürresommer in Folge ist das Leiden der Wälder in ganz Deutschland unübersehbar. Forst-, Natur- und Waldbesitzerverbände schlagen Alarm heute im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Wir haben eine Zäsur draußen im Wald,
sagt Ministerin Julia Klöckner. Schon im Vorfeld des Treffens hatten Forstverbände und Waldbesitzer in ersten Schadensbilanzen ein erschreckendes Bild vom Zustand der Wälder gezeichnet.
Keiner von uns hätte sich das Ausmaß in der Größenordnung überhaupt vorstellen können,
sagt etwa Hans-Georg von der Marwitz, Präsident des Dachverbandes der Waldbesitzer und CDU-Bundestagsabgeordneter.
Es wird noch sehr viel mehr an Dramatik auf uns zukommen, weil es eben nicht nur ein Fichtensterben ist, sondern dass alle Baumarten in Größenordnung betroffen sind. Und was besonders beeindruckend ist, dass es vor allem alte Baumbestände sind, die abgängig sind.
An der Seite der Landwirtschaftsministerin spricht auch der Waldökologe Andreas Bonte von Schäden historischen Ausmaßes.
Da sind wir tatsächlich in Größenordnung von dem größten Schadereignis seit 70 Jahren, also seit dem Ende des Weltkriegs. Und das zeigt im Grunde eigentlich diese Brisanz und letztendlich auch die Einzigartigkeit jetzt der entsprechenden Situation.
Der Leiter des Thünen-Instituts für Wald und Fischerei, einer dem Bundeslandwirtschaftsministerium nachgeordneten Forschungseinrichtung des Bundes, empfiehlt ein gezieltes und umfassendes Umsteuern. Nötig sei es auch, rasch Bäume nachzupflanzen, um eine Bodenerosion zu verhindern. Andere Ökologen dagegen raten, menschliche Eingriffe in den Wald zu minimieren und der natürlichen Waldentwicklung Raum zu lassen. Julia Klöckner bekam bei ihrem Treffen mit den Fachverbänden und Experten heute unterschiedliche Einschätzungen und Empfehlungen zu hören.
Ich kann Ihnen sagen, für was ich stehe, für Standort- und klimaangepasste Mischwälder, Wir müssen Pflanzungen, Neuanpflanzung, Wiederbewaldung und Naturverjüngung miteinander in Verbindung bringen, mit der Natur arbeiten. Und deshalb müssen wir auch schauen, wenn Fichte auf Fichte folgt, haben wir weitere Probleme. Also brauchen wir auch eine gewisse Steuerung.
Ebenso wie die Waldbesitzer und Holzwirtschaftsverbände sieht Klöckner es als vorrangigste Aufgabe an, abgestorbene Bäume aus den Wäldern zu entfernen. An Setzlingen für Nachpflanzungen mangele es nicht, versichert Klöckner. Bei Finanzminister Olaf Scholz hat sie die Freigabe von 500 Millionen Euro aus dem Klimafonds des Bundeshaushalts beantragt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer soll Bundeswehrkapazitäten für logistische Hilfe bei den Waldarbeiten bereitstellen. In manchen Regionen muss auch das Personal in den Forstämtern wieder aufgebaut werden. In vielen Bundesländern galt jahrelang ein Einstellungsstopp. Förster und Waldarbeiter werden nun wieder als Retter in der Klimakrise gebraucht.
Die Wälder werden nicht per se sterben. Ich möchte auch den Begriff überhaupt nicht verwenden, weil die Wälder werden sich verändern,
sagt der Waldökologe Andreas Bonte. Für die nötigen Nachpflanzungen müssten Baumsorten erforscht werden, die sich in südlicheren Klimazonen bewährt haben. Ökonomische Ansprüche an den Wald müssten überprüft, Wasser- und Bodenschutz verstärkt werden. Einhellig sprechen die Forstexperten von einer Generationenaufgabe.
Stefan Detjen und zur Bedrohung des Waldes auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Die Arbeitslosenquote ist im August leicht angestiegen, um 44.000 Arbeitssuchende auf 5,1%. Insgesamt gelang es in den vergangenen Boomjahren aber vielen Menschen, dauerhafte Beschäftigung zu finden. Und dennoch beklagt der Paritätische Gesamtverband heute in seinem Jahresbericht, reiche das nicht, um die Kluft zwischen Arm und Reich zu schließen. Johannes Kuhn.
Deutschland kann wirtschaftlich auf einige gute Jahre zurückblicken, doch wer davon profitiert, das sei eine andere Sache, so Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands.
Die Einkommenszuwächse sind höchst ungleich verteilt und die Vermögenskonzentration und damit auch die Spreizung nehmen zu. Die Einkommen der einkommensstärksten 10% der Bevölkerung sind zwischen 1991 und 2016 real, also kaufkraftbereinigt, um 35% gewachsen. Die des einkommensärmsten Zehntels der Bevölkerung haben real um 8% abgenommen.
Der gesellschaftliche Zusammenhalt sei gefährdet durch Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen abgehängten und florierenden Regionen, zwischen Jung und Alt, Ost und West, zwischen den Geschlechtern, zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Auch Prozesse wie das Erstarken des Rechtsextremismus sind laut Gutachten sozial und wirtschaftlich grundiert. Die Forderung deshalb, eine neue Sicherheitspolitik, und damit ist nicht die Landesverteidigung gemeint.
Verstanden als Politik der sozialen Sicherheit und für den sozialen Zusammenhalt. Bausteine einer sozialen Sicherheitspolitik aus unserer Sicht: erstens eine existenzsichernde Kindergrundsicherung, zweitens höhere Leistungen für junge Menschen in Ausbildung und Studium, drittens ein Mindestlohn, der auch im Alter vor Armut schützt, also deutlich oberhalb von 12 Euro.
Die Politik der Bundesregierung bewertet der Paritätische Gesamtverband in diesem Zusammenhang kritisch. Positive Erwähnung finden die Lohnzuschüsse für Langzeitarbeitslose im Rahmen des Teilhabechancengesetzes. Auch die staatliche Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen in Unternehmen begrüßt der Verband, allerdings nur im Ansatz. Die Programme seien oft an strenge Vorbedingungen geknüpft oder zu klein dimensioniert. Sie erreichten nur Bruchteile der gewünschten Zielgruppe, so das Fazit. Höhere Leistungen seien deshalb in zahlreichen Feldern nötig. In der Grundsicherung und bei der Arbeitslosenversicherung und auch bei der Übernahme von Pflegekosten. Auch in die Infrastruktur müsse endlich investiert werden, lautet die Forderung. Eine solche Politik, Rosenbrock bezweifelt, dass dies mit der Großen Koalition machbar wäre.
Klar ist sozusagen, dass diese gegenwärtige Konstellation und die vorhergehende Konstellation, also weder Schwarz-Gelb noch Schwarz-Rot, imstande sind, so etwas zu tun.
Berechnungen über den finanziellen Aufwand und die Gegenfinanzierung hat der Verband in seinem Gutachten nicht vorgelegt. Er verweist auf eine Zahl aus dem Jahr 2014. Damals hatte man 45 Milliarden Euro veranschlagt.
Es ist nicht so kompliziert, allein jetzt die Vorschläge zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer sollen auf 10 bis 15 Milliarden hinauslaufen. Die Einkommenssteuer liegt jetzt bei 42%. Die ist unter Kanzler Kohl von 56% auf 53% gesenkt worden, dann immer weiter gesenkt worden. Es werden pro Jahr in Deutschland 400 Milliarden Euro vererbt. Und die Steuererbschaftssteuer ist im unteren einstelligen Bereich dazu.
Wenn die SPD nun eine Vermögenssteuer vorschlage, könne dies also nur der erste Schritt sein. Deutschland müsse Gemeinnutz wieder vor Gewinnorientierung stellen.
Johannes Kuhn aus Berlin. Kyriakos Mitsotakis ist seit Juli neuer Ministerpräsident in Griechenland. Der konservative Politiker hatte die Wahlen vor allem mit dem Versprechen gewonnen, Steuersenkungen durchzusetzen, um die Wirtschaft zu beleben. Doch seitdem er im Amt ist, steht auch er vor der Realität, dass finanzielle Spielräume für diese Wohltaten fehlen und die EU weiter auf einen Konsolidierungskurs drängt. Das war auch Thema seines Antrittsbesuchs in Berlin, beobachtet von Panayotis Gavrilis.
Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis will es besser machen als seine Vorgänger, richtet einige wenige Sätze auf Deutsch in Richtung der Bundeskanzlerin.
Ich bin der fünfte griechische Premierminister, der von Sie empfangen wird. Und ich hoffe, ich werde auch derjenige sein, der mein Land endgültig aus der Krise herausführen kann.
Über Schuldentilgung wollte Mitsotakis heute aber nicht sprechen. Er will deutsche Unternehmen anlocken, in Griechenland zu investieren, was bei der Bundeskanzlerin auf Zustimmung stößt.
Wir haben gesagt, wir wollen enger zusammenarbeiten im Energie- und Klimabereich und überhaupt bei den wirtschaftlichen Kontakten. Und die neue griechische Regierung wird auch die Privatisierungsagenda jetzt sehr viel beschleunigter umsetzen. Das heißt also, auch für deutsche Unternehmen ergeben sich Investitionsmöglichkeiten und die wird sicherlich die deutsche Wirtschaft auch gerne nutzen.
Die griechische Wirtschaft, sie wächst, aber langsam. Griechenland bleibt das Land mit der höchsten Staatsverschuldung in der EU. Es ist auch nach wie vor das mit der höchsten Arbeitslosenquote. Sie liegt bei knapp unter 18%. Nicht nur wirtschaftlich soll es eine stärkere Zusammenarbeit mit Deutschland geben. Auch in der Migrationspolitik sind sich beide Länder einig. Im Rahmen des umstrittenen EU-Türkei-Deals soll es mehr Abschiebungen geben, so Merkel.
Ich freue mich, dass ein Schwerpunkt der Arbeit der neuen griechischen Regierung auch darauf liegt, dieses Abkommen wirklich jetzt mit Leben zu erfüllen. Wir haben ja viel Zeit verbraucht schon, ohne dass der eigentliche Mechanismus des Abkommens in Gang gesetzt wurde, nämlich dass Flüchtlinge auch zurückkehren.
Der Parteichef der konservativen Nea Dimokratia kündigt eine härtere Gangart in der Migrationspolitik an. Griechenland werde alles tun, um Rückführungen in die Türkei zu beschleunigen, so Mitsotakis.
Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να επιταχυνθεί η ροή των επιστροφών προς την Τουρκία.
Und die Schuldenfrage? Das sei Thema der Gläubiger und nicht eines zwischen ihm und der Bundeskanzlerin, so Mitsotakis. Dabei wünscht er sich, dass die strikten Sparauflagen gelockert werden. Es geht um die Bedingungen der Gläubiger des vor einem Jahr ausgelaufenen Programms für sein Land. Gemeint ist der Primärüberschuss bis 2022. Der soll jährlich 3,5% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Die von der Vorgängerregierung ausgehandelten Primärüberschüsse sind sehr hoch. Griechenland wird seine Ziele für 2019 und 2020 aber einhalten. Wir gewinnen zunächst wieder an Glaubwürdigkeit und dann werden wir fordern, dann werden wir auch über die Überschüsse und die Schulden sprechen. In Berlin machte der griechische Regierungschef indes klar, dass er den Kurs seines Vorgängers Alexis Tsipras beim Thema Reparationen weiterführen werde. Die frühere Syriza-Regierung hatte Deutschland im Frühjahr formell zu Verhandlungen über Reparationen für Kriegsschäden aufgefordert. Mitsotakis Nea Dimokratia, damals noch in der Opposition, hatte dem Vorhaben zugestimmt. Wir hoffen auf eine positive Reaktion. Eine Beilegung wäre sehr wichtig, um die Beziehungen zwischen unseren Ländern weiter zu verfestigen. Die Ansprüche Griechenlands werden auf bis zu 290 Milliarden Euro geschätzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich heute selbst nicht dazu. Die Haltung der Bundesregierung ist bekannt. Für sie sind Reparationszahlungen kein Thema. Das sei rechtlich und politisch abgeschlossen.
Panayotis Gavrilis. Vor dem griechischen Ministerpräsidenten hatte die Bundeskanzlerin einen anderen Staatsgast empfangen. Palästinenser Präsident Abbas war angereist, um für die Belange der Palästinenser zu werben. Seitdem ja US-Präsident Trump sich im israelisch-palästinensischen Konflikt deutlich auf die Seite Israels gestellt hat, hat Abbas in der internationalen Politik an Gewicht verloren. Bundeskanzlerin Merkel stellte sich einmal mehr deutlich hinter die Zwei-Staaten-Lösung in der Region. Sebastian Engelbrecht.
Bundeskanzlerin Merkel hob hervor, wie sehr sich Deutschland für die Palästinenser engagiere. Im vergangenen Jahr habe die Bundesrepublik 110 Millionen Euro gegeben für projektbezogene Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde, für eine gute Regierungsführung in den palästinensischen Gebieten und für die Stärkung der Zivilgesellschaft.
Sie haben ein Recht auf ein wirtschaftlich und sozial gutes Leben und dazu brauchen Sie Perspektiven und für die wirtschaftliche Entwicklung. Deutschland engagiert sich nachhaltig in diesem Bereich und wir sind jetzt der größte bilaterale Geber in den palästinensischen Gebieten.
Die Vereinigten Staaten hatten 2018 ihre Hilfen für die Palästinenser stark gekürzt, insbesondere für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA. Palästinenser Präsident Abbas würdigte den deutschen Beitrag für die Palästinenser.
Wir bedanken uns bei Deutschland auch für die Unterstützung beim Aufbau unserer nationalen Institutionen und die Unterstützung der Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerkes, um dieses instand zu setzen und es überhaupt zu retten.
Abbas bedauerte, die US-Regierung helfe nicht, Frieden und Sicherheit in der Region herzustellen, wenn sie Themen wie den Status Jerusalems und den Siedlungsbau von möglichen Friedensverhandlungen ausschließen wolle. Er forderte daher israelisch-palästinensische Verhandlungen, begleitet von einem Nahostquartett mit europäischen und arabischen Staaten.
Sebastian Engelbrecht. Anfang August hatte der Aufsichtsratschef des Fußball-Bundesligisten Schalke 04, Tönjes, in einer Rede gefordert, mehr Kraftwerke auf dem afrikanischen Kontinent zu bauen. Zitat: Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Zitat Ende. Es hagelte Kritik, Rassismus der Vorwurf. Der Ehrenrat von Schalke befasste sich mit dem Fall, der bestimmte, dass Tönjes seinen Posten für 3 Monate ruhen lassen solle. Mitte des Monats ging dann Tönjes Aussage vor den DFB-Ethikrat. Doch der verzichtet auch auf ein Verfahren. Maximilian Rieger.
Nach Ansicht der DFB-Ethikkommission war die Aussage von Tönjes rassistisch und nicht vereinbar mit den Werten des DFB. Sein Satz sei geeignet, rassistisches Gedankengut an anderer Stelle zu unterstützen, heißt es in einer Stellungnahme. Das 4-köpfige Gremium, in dem kein Mensch mit sichtbarem Migrationshintergrund sitzt, erhebt trotzdem keine Anklage vor dem DFB-Sportgericht. Tönjes habe überzeugend vermittelt, kein Rassist zu sein, sagte der Vorsitzende Nikolaus Schneider dem Deutschlandfunk.
Grundsatz in der Ethik, dass wir zwischen dem, was ein Mensch sagt, und der Person des Menschen unterscheiden. Und die Kommission hat sich davon überzeugen lassen, dass Herr Tönjes bisher völlig anders unterwegs war. Und es sind keine Äußerungen von ihm vorher bekannt, die so waren. Und wir gehen davon aus, dass auch keine weiteren so erfolgen werden.
Die Untersuchung der Kommission dauerte mehr als 2 Wochen. Laut Schneider habe man nicht nur Tönjes befragt, sondern auch mit seinem Umfeld gesprochen, zum Beispiel mit dem Schalker Ex-Spieler Gerald Asamoah, der in Ghana geboren wurde. Zudem habe die Kommission sich von Tönjes belegen lassen, dass diese entwicklungspolitische Projekte in Afrika unterstützt habe. Das bewog die Kommission, das Verhalten von Tönjes zu missbilligen, ihn aber nicht weiter zu bestrafen, so Schneider.
Der Erwartung, dass Herr Tönjes sich im Rahmen der Antirassismuskampagne des DFB gegen Rassismus einsetzt. Das ist nicht nur wishful thinking, sondern Herr Tönjes hat sich schon mit Kakao in Verbindung gesetzt. Da ist schon etwas geschehen und das wird auch so öffentlich erkennbar werden.
Wie genau diese Kampagne mit Kakao, dem Integrationsbeauftragten des DFB, aussehen wird, beantwortete der DFB zunächst nicht. Die Debatte über den Rassismus im deutschen Fußball müsse auf jeden Fall weitergeführt werden, sagte der Kommissionsvorsitzende Schneider. Er sei sicher, dass Tönjes dabei eine wichtige Rolle spielen werde und dass die Aussage von Tönjes wirklich nur ein einmaliger Ausrutscher war.
Ich kann mir das nur so erklären, dass er sowas wie Bierzeltatmosphäre bei einem Handwerkertag in Paderborn herstellen wollte. Und das ist gründlich misslungen.
Maximilian Rieger zum Fall Tönjes und auch dazu ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Einen Monat nach der tödlichen Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof, bei der ein 8-jähriger Junge unter einen einfahrenden Zug geriet und starb, soll der Tatverdächtige vorübergehend in die Psychiatrie eingewiesen werden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit, Heike Borowka.
Der 40-Jährige, der vor gut 4 Wochen im Frankfurter Hauptbahnhof einen 8-jährigen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben soll, muss in die Psychiatrie. Das Frankfurter Amtsgericht hat heute einen entsprechenden Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann leidet laut Staatsanwaltschaft unter Schizophrenie. Deshalb sei er vermutlich vermindert schuldfähig. Zu dem vorläufigen Schluss kam ein Sachverständiger, der den Beschuldigten in der Untersuchungshaft besucht und begutachtet hat. Der 40-Jährige hatte seit 2006 vollkommen unauffällig in der Schweiz gelebt. Wenige Tage vor der Tat in Frankfurt soll er seine Nachbarin und seine Ehefrau bedroht haben und anschließend geflüchtet sein. Der Polizei sagte er, er habe 2 Nächte lang auf der Straße geschlafen. Wie und warum er zum Hauptbahnhof fuhr, wisse er nicht mehr.
Heike Borowka. Und noch ein Tipp, falls Sie die Themen einmal etwas anders beleuchtet hören wollen, empfehle ich Ihnen unseren Podcast Der Tag, heute mit dem Thema nachhaltiges Wachstum. Steht seit 17 Uhr wieder online und überall, wo es Podcasts gibt. Das waren die Informationen am Abend heute mit Silvia Engels im Studio. Ihnen einen angenehmen Abend.